Queerpolitik, Kirche, Bundeswehr. Drei Welten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Denkt man zumindest. Falco Drossmann beweist das Gegenteil. Er ist queerpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Er ist evangelischer Christ und er war vor seiner politischen Karriere Blauhelmsoldat im internationalen Einsatz. Ich bin heute bei ihm im Bundestag zu Gast und habe 1000 Fragen. Wie war es, als schwuler Mann beim Militär zu dienen? Wie ist das Verhältnis zwischen queerer Community und Kirche? Und wie blickt er auf bestimmte Vorbehalte konservativer Christen gegenüber LGBTQ-Rechten? Ich bin gespannt und freue mich sehr, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube macht Politik, Falco Drossmann.
Schönen guten Tag.
Ich fange direkt mal an. Wir kommen nicht umhin, ein solches Gespräch zu beginnen mit dem aktuellen Tagesgeschehen. Herr Drossmann, Sie sind Oberstleutnant der Luftwaffe. Sie sitzen im Ausschuss für Rüstungskontrolle, im Verteidigungsausschuss, im Ausschuss für Menschenrechte und manchmal auch im Auswärtigen Ausschuss. Ich wundere mich, dass Sie in diesen Tagen Zeit für uns finden. Wir schreiben den, was haben wir heute? 19. Oktober. Es ist Krieg in Israel und Sie müssen Tag und Nacht damit zu tun haben, oder?
Das ist so, gerade auch, weil ich der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion auch für humanitäre Hilfe bin und wir da ganz große Themen und Herausforderungen jetzt haben. Aber ernsthaft, wir machen das hier mit dem Mandat der Menschen in unserem Land. Also müssen wir uns auch die Zeit nehmen, mit den Menschen in unserem Land zu sprechen. Und wenn so ein Podcast eine Variante ist, dann ist es eine Variante.
Das freut uns sehr, dass Sie sich trotz der aktuellen Lage die Zeit nehmen. Trotzdem möchte ich Sie nochmal fragen, was geht denn in diesen Tagen mit Ihnen vor, wenn Sie die Nachrichtenbilder aus Israel sehen?
Unglaube über die Brutalität, Unglaube über dieses Gemetzel, über die Opfer, die doch ganz bewusst auch dort ihr Fest gefeiert haben, ganz bewusst dort gewohnt haben, die oftmals Aktivistinnen und Aktivisten einer Friedenspolitik waren. Es ist unfassbar, was da passiert und ich kann total nachvollziehen, dass Israel sich jetzt mit allem wehrt, was Israel zur Verfügung hat. Trotzdem ist es wichtig, die am meisten leiden, in übrigens jedem Konflikt, sind immer die Schwächsten in einer Gesellschaft. Das ist auch hier der Fall. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir gemeinsam mit Israel, gemeinsam mit Ägypten endlich einen humanitären Korridor eröffnen können.
Der Weg ist ja, wenn ich das heute richtig in den Nachrichten gehört habe, zumindest halbwegs eröffnet, indem Ägypten jetzt die Grenze wohl aufmacht, ne?
Ägypten hat zugestimmt, also eine gewisse Anzahl von LKW über den Grenzübergang Rafah nach Gaza bringen zu können. Wir hoffen, dass es auch wirklich funktioniert. Die Israelis auf der anderen Seite haben gesagt, natürlich könnt ihr das machen. Wir erwarten aber, dass keine Waffen, keine Munition und vor allen Dingen kein Supply, also kein Nachschub für die Hamas-Kämpfer über diese Grenze kommt. Und das ist das Detail, über das jetzt gerade gesprochen wird.
Sie waren ja Blauhelmsoldat, ich habe eben schon gesagt, Oberstleutnant der Luftwaffe und dafür die UN unterwegs und haben an internationalen Missionen teilgenommen. Fühlen Sie sich denn durch solche Nachrichtenbilder, wie wir sie jetzt sehen, auch zurückversetzt in Ihre eigene militärische Zeit?
Also ich bin immer noch Soldat und bin derzeit nur beurlaubt, solange ich Bundestagsabgeordneter bin und vorher Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte war. Und nein, ich fühle mich nicht zurückversetzt, weil es gab ja nie weniger Konflikte auf der Welt. Es gibt die Konflikte, die Weltgemeinschaft, die wir in Europa, die wir in Deutschland wahrnehmen. Das ist der Ukraine-Krieg, das ist dieser Terroranschlag jetzt in Israel und die Situation. Aber es gibt überall auf der Welt Hidden Conflicts, massive Menschenrechtsverletzungen. Und das hat mich auch mein gesamtes berufliches Leben seit meiner Beurlaubung der Bundeswehr immer begleitet.
Und doch glaube ich ja, ohne es selber genau wissen zu können, weil ich natürlich nie als Soldatin irgendwo im Einsatz war, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man wie Sie mehrere internationale Einsätze mitgemacht hat, dass einen das irgendwie verändert. Die Dinge, die man sieht, die Dinge, die man vielleicht auch tut, ich weiß es ja nicht so genau. Würden Sie sagen, Sie sind nach den Einsätzen ein anderer Mensch gewesen als vor den Einsätzen?
Ich habe den Eindruck, dass ich mich jeden Tag und jedes Jahr verändere, aber natürlich, also sehen Militärbeobachter Dinge, die einen auch nicht mehr loslassen, so mit denen man sein ganzes Leben weiter verbringt. Und auf der einen Seite ist es irgendwie, also löst es eine Demut aus, wie gut ich es hier habe in Deutschland, wie gut wir es hier haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie Verblendung, sei es wirtschaftliche, sei es religiöse Verblendung, dann doch immer die Menschen leiden lässt, die am schwächsten in einer Gesellschaft sind. Es sind meistens Frauen, es sind meistens Kinder. Und ehrlich, die ein Interesse an militärischen Konflikten haben, sind nie die, die sie ausfechten, sondern das sind immer andere. Und ja, also das hat natürlich was mit mir gemacht.
Beeinflusst das Ihre politische Arbeit?
Also ich bin ja hier und mache diese Arbeit hier und bin mir und meinem Gewissen verpflichtet. Das sagt sogar das Grundgesetz so. Also und ja natürlich, wie hat sich dieses Gewissen gebildet? Natürlich über die letzten 49 Jahre, also meines Lebens. Und natürlich waren diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind Teil dessen, was ich heute bin, was mich ausmacht und deshalb auch Grundlage vieler meiner Entscheidungen.
Wenn Sie heute nicht Politiker wären, wären Sie noch Soldat?
Also
Sie sind noch Soldat, ich weiß, es ruht. Das sagt man, das Amt ruht, würde man bei einem Politiker sagen. Aber
genau.
Aber würden Sie dann noch aktiv bei der Bundeswehr sein? Was glauben Sie?
Also ich war, bevor ich in den Deutschen Bundestag gewählt worden bin, vor 2 Jahren war ich ja 6 Jahre Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte. Mhm. Und also mit 1700 Mitarbeitenden dort. Und ich weiß das nicht. Aber ich habe die Bundeswehr ganz bewusst nie verlassen. Mhm. Weil ich dann doch sage, dass also meine 19 Dreivierteljahre bei der Bundeswehr
haben Sie gut gezählt.
Das macht der Dienstherr für mich, das auf den Tag genau. Meine 19 Dreivierteljahre haben mich ausgemacht, haben mich geprägt und das war ein Beruf, den ich sehr gerne gemacht habe und sehr gerne mache. Die Bundeswehr ist eine tolle Truppe. Das ist wirklich, ja, es ist anstrengend mitunter, ist überhaupt keine Frage. Ja, man muss sich immer wieder rechtfertigen in unserer Gesellschaft, dass man das macht. Aber für mich war es eine richtige Entscheidung, das zu tun.
Ich habe Sie in einem Interview sagen hören, ich glaube, es war ein SPD-Podcast, dass Sie bei der Bundeswehr Alltagsdiskriminierung erlebt hätten. Was meinen Sie damit? Was heißt das?
Also ich glaube, ich habe da gesagt, dass man als schwuler Mann, vor allem als offen schwuler Mann, erlebt man jeden Tag Alltagsdiskriminierung. In den letzten Jahrzehnten in unterschiedlicher Intensität. Aber um es mal klar zu sagen, ich bin gegen meinen Willen zur Bundeswehr gekommen. Ich bin nämlich noch über die Wehrpflicht eingezogen worden und ich wollte da überhaupt nicht hin.
Aber sind Sie sehr lange geblieben.
Es ist tatsächlich so, ja. Aber welche Vorurteile haben wir alle über verschiedene Bereiche unseres Lebens, also unsere Gesellschaft, auch über die Bundeswehr, die hatte ich. Und ich wurde dort eines Besseren belehrt. Also zuerst gegen meinen Willen eingezogen. Und dann war es aber auch so, dass meine ersten Jahre im Dienst, ich glaube, bis ich Oberleutnant war, wäre das bekannt geworden, also schriftlich bekannt, dass ich ein schwuler Mann bin. Hätte ich so viele Einsätze machen können, wie ich will, so viele Auszeichnungen bekommen, wie ich will, so gut beurteilt sein, wie ich will, ich wäre wegen charakterlicher Nichteignung entlassen worden. So, und das ist dann glücklicherweise damals von Rudolf Scharping übrigens, ist es damals abgeschafft worden. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber auf jeden Fall meine ersten, ich schätze mal 7, 8 Jahre bei der Bundeswehr, wäre ich per se wegen charakterlicher Nichteignung entlassen worden, ohne Ansehen der Person.
Wie funktioniert das denn? Das heißt, Ihre Kameraden wussten auch nicht Bescheid oder redet man dann schon eigentlich darüber oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie es versteckt, dass Sie schwul sind? Wie läuft das?
Also, das ist eine schwierige Frage. Also ich sag mal, gerade in der Wehrpflicht war es ja so, ein Haufen junger Männer sitzen da zusammen abends auf der Stube. Das gibt es ja heute alles nicht mehr, so in dieser Form. Also 8-Mann-Stuben und so etwas. Ja, und natürlich sind die sonntags dann wieder in die Kaserne gekommen und hat jeder seine Kriegsgeschichten vom Wochenende erzählt. Und also dieses typische Balzgehabe.
Kriegsgeschichten, ich wollte gerade sagen, übertragen.
Also dieses typische Balzgehabe. So, und da habe ich natürlich dazugehört und habe gelacht. Aber ich habe mich nie besonders versteckt. Ich habe mich nie verleumdet. Ich habe nie Geschichten erzählt, die nicht stimmten. Das hat nicht zu mir gepasst, das wollte ich nicht. Und eigentlich war es ehrlicherweise allen meinen Kameraden damals klar, später dann auch den Kameradinnen. Ich habe es halt nie, wie sagt man das, ich habe es halt nie an die große Glocke gehangen, also dass ich meine Sexualität, mein Empfinden, das, was ich liebe und wen ich nicht liebe, irgendwie an die Wand hänge. Aber das ist eine Charakterfrage. Das hat nichts mit schwul oder nicht schwul zu tun. Das habe ich nie gemacht. Eigentlich wussten das immer alle um mich herum. Und trotzdem habe ich nie in irgendeiner Form Probleme gehabt. Wenn man aber weiß, dass wenn der Chef das mitbekommt, also in irgendeiner schriftlichen Meldung oder so etwas. Das ist schon ein kontinuierlicher Druck natürlich, der auf einem lastet, der auf mir gelastet hat. Das ist natürlich so, keine Frage. Also.
Warum haben Sie sich denn diesem Druck ausgesetzt? Sie hätten ja sagen können, also man hätte ja auch damals verweigern können, ich gehe da gar nicht hin,
ja, oder
ich gehe wieder weg.
Ja.
Warum, Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich nicht verleugnet, aber irgendwie, wenn Sie zumindest teilweise Ihre Sexualität verstecken mussten, zumindest vor den Vorgesetzten, dann kommt das dem ja zumindest so ein bisschen nahe. Warum haben Sie sich das angetan?
Es ist doch auch in unserem aller Arbeitsleben nicht so, dass ich irgendwie zu meinem Vorgesetzten gehe und dann mit dem über meine Sexualität spreche. Also ich glaube, das ist auch in zivilen Dienstgeschäften jetzt eher unüblich, so etwas zu tun. Nochmal, ich bin gegen meinen Willen eingezogen worden, meine Verweigerung ist abgelehnt worden. Das muss man auch dazu sagen. Wobei ich nicht deshalb verweigert habe, sondern ich war ja vorher noch Polizeibeamter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich dachte, ich müsste da überhaupt nicht mehr hin. Und ehrlich, Mitte der 90er Jahre zur Bundeswehr zu gehen, war so das Uncoolste, was man sich vorstellen konnte. Wir haben doch alle gedacht, wozu braucht man den Laden überhaupt noch? Es gibt keinen Warschauer Pakt mehr, das sind so alte Begriffe. Es gibt keine DDR mehr, keine NVA. Wir sind doch umgeben von Freunden. So, und wir machen doch jetzt Wandel durch Handel und so etwas. Wo wir jetzt gesehen haben, dass es nicht funktioniert hat. Damals war die Hoffnung und der Glaube daran sehr groß überall. Aber die Bundeswehr war uncool. So, und da bin ich dann hingeschickt worden. Bei der Bundeswehr habe ich einen ganzen Haufen Rassisten, Sexisten und ähnliche Ausdrücke also kennengelernt. Aber der Großteil der Leute waren kluge, reflektierte Menschen, die genau wussten, welche Verantwortung sie haben, die wussten, warum sie Dienst leisten. Ich habe mich an der zweiten Gruppe orientiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich statt 9 Monate 12 Monate, statt 12 Monate 2 Jahre und am Ende fast 20 Jahre dabei geblieben bin. Mich dem ausgesetzt, ja, es gibt strukturelle Diskriminierung, vor allem damals gab es die. Aber ich definiere mich doch nicht ausschließlich über meine Sexualität oder, sondern ich macht doch noch viel mehr aus. Und das hat bei der Bundeswehr ganz gut funktioniert. Hat mir zumindest auch die Bundeswehr immer wieder gesagt. Die hätten mich auch nicht behalten müssen, übrigens, jedes Mal. Und deshalb, ich habe das nie zum Zentrum meines Seins gemacht und ich habe aber auch gedacht, ich erlaube denen doch nicht, mich zu verurteilen für das, was ich bin. Also, und deshalb kam das für mich nie in Frage, da irgendwie zu sagen, also das mache ich jetzt nicht und ich mache jetzt irgendwas anderes.
Ich bin ja kein Mann und musste nie verweigern. Aber was haben Sie denn da falsch gemacht, dass das nicht funktioniert hat?
Ach, das war relativ einfach. Ich musste dann für so eine Kommission und dann haben die mich einfach, ich komme ja immer vom Land, wer denn Jungschützenkönig vor ein paar Jahren war. Und dann sagte ich, das war ich. Und dann kam der schöne Satz, Ai Hoshimabu, also das war in Südhessen damals, Hoshimabu, ich schicke dich zur Luftwaffe, das ist wie Kriegsdienst verweigern, sagte dieser Mensch zu mir. Und so bin ich dann 1997 zur Bundeswehr eingezogen worden. Übrigens, in der Nacht vorher ist Lady Diana gestorben. Genau, und die Anschrift meiner Kaserne, weiß ich noch genau, war an der Hexenbrücke, 5 bis 7. Also.
Ja, hat wahrscheinlich nicht direkt den besten Eindruck gemacht, wenn Sie da eigentlich sowieso nicht hin wollten und dann.
Es ist Klassiker, da war ein riesiges Tor, ich bin natürlich durch das Tor gelaufen, ich war ja auch schon ein bisschen älter, weil ich ja vorher Polizist war, da mein Abi nachgeholt habe und laufe durch das Riesentor, laufe 20 Meter und irgendeiner brüllt mich zurück und da musste ich wieder raus durch das offene Tor und durch ein Fußgängertor reingehen, um erstmal gleich zu lernen.
Zucht und Ordnung.
Ja, eher Idioten, die da am Tor standen und sich einen Spaß draus gemacht haben. Ehrlich, das gibt's heute glücklicherweise auch nicht mehr, so einen Unfug.
Okay. Ja. Dass Sie versucht haben zu verweigern, war mir jetzt nicht neu. Was ich dazu noch von Ihnen gehört habe, ist, dass Sie mal gesagt haben, Sie wollten stattdessen entweder Lehrer oder Pastor werden. Jetzt muss ich natürlich fragen, wir sind ja ein christliches Medium. Ja. Warum wollten Sie denn Pastor werden?
Das, ehrlicherweise, das war immer mein Berufswunsch und das ist es übrigens auch immer noch. So langsam, ich werde jetzt aber 50, das kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Das muss ich auch dazu sagen.
Da gute Quereinsteiger-Möglichkeiten.
und die großen, ich habe ja alte Geschichte studiert, also insofern die sprachlichen Voraussetzungen bringe ich sogar schon mit.
Na dann, die IKD, die Landeskirchen werden sich freuen.
Ja, das ist so und ich bin ja überzeugter Landeskirchler. So, also die, also damals habe ich es einfach wirtschaftlich nicht geschafft. So, das war mein Traum und nachdem ich mein Abi nachgeholt habe, wollte ich Theologie studieren, aber ich hatte ja einen Haufen Schulden. Also man musste damals die Ausbildung bei der Polizei ja zurückzahlen. Als ich Abi nachgeholt habe, das war ja noch Helmut Kohl-Zeiten, da gab es ja noch kein Schüler-BAföG oder so etwas. Da hat man dann noch gesagt, du hast deinen Platz in der Gesellschaft, bleib gefälligst da. Zu sagen, jemand qualifiziert sich weiter und braucht dafür mal Unterstützung, die er gern zurückzahlt. Sowas gab es ja überhaupt nicht. Sozialhilfe, wie es damals hieß, habe ich natürlich nicht bekommen, weil es hieß, du kannst doch sofort wieder arbeiten gehen als Polizist. So, und deshalb habe ich gekellnert ganz viel, um irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, aber habe natürlich es nicht geschafft, auch noch einen Schuldendienst zu leisten. So, das heißt, als ich mein Abi hatte, hatte ich einen Riesenhaufen Schulden, so, und wusste.
Sie haben das Abi nach der Ausbildung gemacht.
Genau, also Ausbildung und dann Abi. Und dann dachte ich mir, also ich habe einfach gerechnet. Ich sag, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten? Und als ich dann gegen meinen Willen zur Bundeswehr eingezogen wurde, habe ich da dann festgestellt, dass die mir auch ein Studium ermöglichen, wenn ich zur Bundeswehr gehe, was mir vorher gar nicht so klar war. Und deshalb ist das dann passiert, dass ich da geblieben bin. Und die Bundeswehr bietet aber kein Theologiestudium an. Deshalb habe ich dann alte Geschichte studiert. Genau.
Was hätte denn den Pastorenberuf oder den Pfarrersberuf für Sie so attraktiv gemacht? Warum wollten Sie das denn gerne sein?
Also, ja, jetzt könnte ich ganz viel sagen. Caritas, Humanitas, also wie auch immer. Ich glaube, dass die Kirchen das eine ganz wesentliche Rolle erfüllen, dass sie nämlich Dinge leisten können, die Staat nicht leisten kann. Also der Staat muss immer nach Recht und Gesetz, dem Grundgesetz, auf Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. So, das führt aber dazu, dass wir auch ganz viele Menschen in unserem Land haben, die viel zu wenig der Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und das leisten Kirchen an ganz vielen Stellen. Das leistet Kirche in der Gesellschaft, gewisse ethische Fragestellungen zu bewegen. Das leistet Kirche in der Gesellschaft. Und das wäre, ja, also das wäre so mein Ding gewesen. Also ich habe eine große Bewunderung für die Freunde aus der katholischen Kirche und die Freundinnen. Also dieser Mystizismus, der da auch eine große Rolle spielt, du bist Teil von etwas Größeren. Wir Evangelien sind ja eher so unmittelbar dem Judgment Gottes ausgesetzt. Deshalb, also ich bewundere das, ist aber einfach nicht mein Laden. Da gibt es einfach Regelungen in der katholischen Kirche, die ich nicht akzeptieren kann für mich. In der evangelischen merke ich einen enormen Veränderungswillen, einen Willen, sich um die Schwächsten in der Gesellschaft zu kümmern. Das bewundere ich sehr. Da hätte ich sehr gerne noch mehr mitgemacht, als ich das heute tun kann.
Wieso sind Sie überhaupt evangelisch? Das ist ja meistens, zumindest im landeskirchlichen Kontext oder auch im katholischen Kontext, volkskirchlichen Kontext so, dass man damit aufwächst und dann da eben so reinwächst und dabei bleibt, wenn man denn möchte. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
Das ist bei mir auch so gewesen. Gerade letzten Sonntag hat meine Nichte ist getauft worden im Alter von 10. Die hat sich selber entschieden.
Ist ja fast freikirchlich.
Ja,
Mensch.
ich hab auch gesagt, jetzt wird zwar langsam Zeit. Ja, so. Also sie hat sich selber entschieden, evangelisch zu werden. Evangelische Christin zu werden. Ich war der Taufpate, das war natürlich toll. Ich selber bin als Kind getauft worden und komme aber aus der Diaspora. Ich komme aus dem katholischen Rheinland, aus einem Ort mit 7 katholischen Kirchdörfern, also, und einer kleinen evangelischen Kirche. Meine gesamte Jugendzeit war eine katholische. Also in der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg war ich ganz viel unterwegs. Der Schützenverein, der natürlich auf der Flagge Glaube, Sitte, Heimat stehen hat, ja, und erst danach anfängt zu saufen. Also, und,
genau. Good old times. Ich komme auch aus dem Rheinland. Ich bin auch sehr gut.
Genau. Ich war aber evangelisch und bin auch dabei geblieben die ganze Zeit. Und es ist ein ganz wesentlicher Punkt meines Lebens.
Ja. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so im Hause Drossmann? Wie war das denn als Kind? Gab es da Tischgebete oder, also wie ausgeprägt, oder ging man einfach Sonntag mal mit dahin oder, ja,
Also meine Eltern waren in der Kirche die ganze Zeit, aber waren nicht kirchlich aktiv. So, das war ja auch noch eine andere Zeit. Man tritt nicht aus der Kirche aus. Also das macht man nicht. So, ich selber war in der evangelischen Kirche im Flötenkreis. So, ja, ganz lange. Da lachen viele drüber, aber das ist nicht nur die kleine Sopranflöte, sondern bis zum Großbass. Ja, also
Sie sehen mich nicht lange.
Und deshalb war ich natürlich sehr oft in Kirchen. Also das war toll, ehrlicherweise. Als kleines Kind habe ich in Altersheim für einsame Menschen Flötenstücke gespielt und habe gesehen, wie die sich gefreut haben. Also ja, das ist alles lächerlich und heute haben wir TikTok und alles online und sowas. Aber dieser Moment, wenn diese 90-Jährige vor einem sitzt, anfängt zu heulen, weil man als 10-Jähriger vor ihr steht mit der Blockflöte irgendwas plärrt, das hat mich schon geprägt. Also das ganz eindeutig.
Ja. Ja, das ist ja auch interessant. Genau die Frage, die viele ja heute stellen, was zieht die Leute eben nicht mehr zur Kirche? Warum treten viele gar nicht ein oder werden gar nicht erst getauft und so? Wäre das Ihre Antwort, dass diese Traditionen auch so ein bisschen schwinden und man deshalb, ja, dass deshalb viele Leute mehr Distanz zur Kirche haben, oder?
Ich habe den Eindruck, dass dass es eine ganz starke Individualisierung der Gesellschaft gegeben hat. Und Menschen gehen in Buchläden und kaufen sich Bücher über Esoterik, über Seelenheil. Also was kann ich jetzt tun, um wie zu sagen, ich übernehme aber Verantwortung für andere Menschen. Ich übernehme Verantwortung vielleicht für ältere Menschen, vielleicht für schwächere Menschen, vielleicht für arme Menschen, vielleicht für alkoholkranke Menschen. Das wollen die Leute viel weniger. Also Verantwortung wirklich übernehmen, Peer Person zu sein, wirklich anderen Menschen unmittelbar Hoffnung zu schenken. So, das ist etwas, was es viel weniger in der heutigen Gesellschaft gibt. Ich glaube, die Individualisierung ist dafür der Grund. Und deshalb, ich kritisiere das überhaupt nicht, so, weil Individualisierung heißt auch Freiheit. So, aber trotzdem, glaube ich, müssen wir in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass wir die Waage halten und auch Menschen ermutigen, sich wieder in Kirche zu organisieren.
Was kann die Kirche da tun?
Also die Kirche gibt's ja glücklicherweise nicht. So, ich weiß, dass die evangelische, also die Nordkirche, da schon relativ viel versucht. Also wir haben in meinem Wahlkreis habe ich alle hamburgischen Hauptkirchen stehen. So, und wir haben mal gemeinsam mit den Hauptpastorinnen und Pastoren ein Programm entwickelt auf die Plätze. Dass wir sagen, ja, wir haben Kirche, diesen tollen alten Gebäuden mitten in der Innenstadt, aber wir müssen auch rausgehen. Also wir müssen auch auf die Kirchvorplätze gehen, Diskussionsveranstaltungen machen. Also als Kirche sichtbar werden, nicht nur über Gebäude, sondern auch über die Menschen, die in Kirche sind.
Und die Schwellenangst.
Absolut, genau, auch die Schwellenangst, genau. Und dann auch, also bitte nicht andienen, also oder nicht anbiedern. Also wir sind schon stolz auf unsere Lutherhymnen, die wir da in Gottes, auch wenn sie 500 Jahre alt sind, die wir da singen. Aber sichtbar auf die Plätze gehen, vor die Kirchen gehen, sich am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen und zwar nicht moralisierend. Kein Christ hat das Recht, sich über die Meinung anderer Menschen hinwegzusetzen. So, aber Christen können für ihre Meinung werben, können versuchen, Orientierung zu geben, können Denkanstöße geben. Und die Nordkirche tut das schon sehr gut. Es gibt auch Teile, die ich kritisiere, deutlich kritisiere, sowohl in der Nordkirche, aber auch in der katholischen Kirche.
Die da wären?
Natürlich. Nein, nehmen wir doch mal das eins meiner Lieblingsbeispiele. Also, die Jugendarbeit. So, wir haben inzwischen, als Bezirksamtsleiter habe ich in meinem Bezirk Hamburg-Mitte für Hilfen zur Erziehung. Also eine Familie hat Probleme mit der Erziehung der Kinder oder vice versa. Das kriegt Schule, Polizei, Kindergärtnerin kriegt das mit und meldet das dem Jugendamt. Das Jugendamt beauftragt dann freie Träger mit der Beratung dieses Falls. Nur für diese Beratung. Wenn es also zu sozialen Problemen gekommen ist, haben wir pro Jahr 80 Millionen Euro ausgegeben. Aber für Fußbälle, für einen Jugendclub oder sowas hatte ich kein Geld. Also für die präventive Arbeit. Und die Kirchen ziehen sich zurück aus den Stadtteilen, geben auch Gotteshäuser auf, zum Beispiel bei mir. Und die größten Anbieter von Hilfen zur Erziehung sind aber inzwischen die Kirchen. Also wo ja über Fachleistungsstunden alles einzeln abgerechnet wird. Also die präventive Arbeit, die Gemeinwesenarbeit wird auch von den Kirchen reduziert hin zu einem kommerzialisierten Hilfesystem, in dem nur Geld fließt, solange es Menschen oder Familien schlecht geht. Und das finde ich falsch. Das finde ich sowohl in der Gesellschaft falsch, als wir uns mal von der Gemeinwesenarbeit zur Einzelfallorientierung geändert haben. Aber das finde ich auch im kirchlichen Kontext falsch. Das ist ein falscher Weg.
Jetzt ist Kirche ja mehr als ein sozialer Player, würde ich jetzt mal behaupten.
Der, das ist eine steife Behauptung.
Zentrum, ja. Das Zentrum von Kirche ist ja schon auch die Glaubensvermittlung. Ich will mal versuchen, mit Ihnen da ein bisschen näher ranzukommen, was das für Sie auch bedeutet. Ich weiß, dass Sie am 1.10.2017 um 10 Uhr geheiratet haben. Ja. Und das war der Tag der Einführung der Ehe für alle. Ja. Das heißt, Sie waren vermutlich einer der ersten offiziell mit einem Mann verheirateten Männer in Deutschland. Ja. Und was ich aber auch so spannend fand, ist, dass Sie zusätzlich kirchlich geheiratet haben. Das ist, glaube ich, bei homosexuellen Paaren nicht selbstverständlich, auch bei nicht-homosexuellen Paaren nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch seltener vor. Und zwar nicht im kleinen Rahmen, sondern sie haben mit 200 Gästen in Hamburg in der Kirche richtig ordentlich sich trauen lassen nochmal, also kirchlich trauen lassen. Warum diese kirchliche Trauung? Was bedeutet es für Sie, vor Gott zu heiraten?
Wir haben am Tag der Einführung der Ehe, also ich muss nicht, ich habe geheiratet, sondern wir haben geheiratet.
Wir haben zuerst
standesamtlich geheiratet und am selben Tag eine Stunde später dann kirchlich. Für meinen Mann und mich war von vornherein klar, das Wichtige ist die kirchliche Trauung. Das eine ist ein Verwaltungsakt, da erkläre ich gegenüber dem Staat, dass ich jetzt, da geht es um Steuergeschichten, um Verantwortungsgemeinschaft und so etwas. Das war für uns tatsächlich nicht das Wesentliche ist, sondern dass das Versprechen vor Gott füreinander einzustehen und zusammenzuhalten. Das war für uns beide das Wesentliche. Und deshalb war von vornherein klar, so schön die standesamtliche Trauung war, war die kirchliche, der Gottesdienst war für uns das sehr viel Wichtigere. Und ich habe gar nicht 200 Leute eingeladen, sondern es kamen einfach so viele. Und das war ja nicht, das war die Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg. Und die Predigt oder auch die Trauung hat vorgenommen die Pröbstin und Hauptpastorin. Und das war ganz toll. Gesungen hat der Chor, das wusste ich auch nicht, der Domkantorei zu Berlin, der war da, weil der zufällig
ganz,
in Hamburg
ganz
war.
Ganz große Show, also.
Ja, weil der zufällig in Hamburg war, da. Und das hatte dann die Kirche organisiert. Also, das war schon toll. Und das ist der Beginn unserer Ehe gewesen. Also dieser Gottesdienst und auch dieses Versprechen. Das war toll, ja.
Warum ist das so wichtig? Also, warum dieses Versprechen, dass man in einer Kirche vor Gott gibt, warum bedeutet Ihnen das so viel?
Das hat ja überhaupt jetzt nichts mit Männern oder Nichtmännern zu tun oder so etwas, sondern da geht es ja tatsächlich um das Verständnis. Wenn wir den staatlichen Akt machen, verspreche ich dem anderen Menschen etwas oder der andere Mensch mir. Aber wenn wir das in einer Kirche, in einem Gottesdienst machen und das vor Gott machen, dann haben wir eine höhere Autorität, die, vor der wir das versprechen. Und zwar im Sinne dieser höheren Autorität, also dass wir füreinander einstehen, dass wir in schwierigen Zeiten, dass wir in Zeiten von Krankheit, in Zeiten von Tod, dass wir da füreinander da sind, genauso wie in Zeiten von Freude füreinander da sind. Und deshalb war uns das nochmal besonders wichtig, das auch dort auch öffentlich zu tun, also vor der Gemeinde das zu versprechen.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Sie gesagt haben, der Segen habe in Gottesdiensten für Sie eine besondere Bedeutung.
Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist für mich, ich weiß, das sollte man alles nicht sagen, weil alles andere ist ja wichtiger. Aber ja, der Segen ist tatsächlich für mich das Wichtigste. Der ermutigt mich, der gibt mir ganz viel Kraft. Ja.
Sie müssen immer sagen, wenn Ihnen Fragen zu privat sind.
Ja, das sage ich.
Das sagen Sie ja sicher schon.
Dann antworte ich dem Politiker.
Genau. Wie leben Sie das denn so im Privaten? Also gibt es ein Tischgebet? Gibt es ein Gute-Nacht-Gebet? Gehen Sie in Gottesdienste? Wie läuft das so zu Hause ab mit Ihrem Ehemann?
Also Tischgebet und so etwas gibt es nicht. Also das ist Ritual, das ist nicht Glaube. So, und Rituale sind wichtig, ich mag die überhaupt nicht kritisieren, aber wir brauchen diese Rituale nicht. So, wie geht es das im Alltag? Ich gehe relativ häufig noch in die Kirche, wobei ich mir inzwischen auch den Luxus erlaube, vorher zu gucken, wer die Predigt hält. So, weil da gibt es dann auch den einen oder die andere, so, die kann ich mir auch schenken, so, um auch mal tatsächlich intellektuelle Anregungen zu bekommen, also vor einem religiösen, vor einem theologischen Hintergrund. Und deshalb genieße ich das eigentlich sehr. Und da gehen wir natürlich auch dann zusammen hin. So, wir beide sind Kirchentags-Junkies. Also ich war seit 89 auf jedem Kirchentag. So, und diese zum Teil vollkommen irren Diskussionsveranstaltungen da und so etwas.
Und umstrittenen. Also, die letzte Generation, das war nicht ganz ohne.
Ja, das ist so. Und auch was da so gemalt wird. Also da hat ja die Bild-Zeitung mal so eine Geschichte gemacht und das nur darauf reduziert. Also das ist schon wesentlich. Ehrlicherweise, Wir leben das, also zumindest ich, und leben das nicht durch Rituale aus, sondern dass mich schon die Frage begleitet, was ist das gesetzlich richtige Handeln? Und das ist der Vorteil, dass ich nicht zur Exekutiven gehöre, sondern zur Legislativen. Und was ist gerechtes Handeln? Und da gibt mir dann schon der Glaube ganz viel. Also stellt mich auch manchmal in Frage. So, natürlich. Also wenn ich Riesenbeschwerden habe aus Hamburg in meinem Wahlkreis über drogenabhängige Menschen, die irgendwo rumliegen, die überall ihre Hinterlassenschaften, die dafür sorgen, dass es Angsträume gibt. Wenn ich alkoholkranke Menschen im öffentlichen Raum liegen habe und natürlich alle Menschen sagen, ich habe Angst, das geht nicht, die müssen hier weg und so etwas, dann ist das richtig. Und es gibt ganz, ganz viele Politikerinnen und Politiker, die das auch dann zu ihrem Hauptthema machen. Und dann kommt irgendwann immer wie so eine Vollbremsung. So, das, und ich weiß nicht genau, was diese Vollbremsung auslöst, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, Falko, also jetzt brauchen dich mal die. Also die Leute, die da liegen in ihren eigenen Ausscheidungen, die Leute, die da alkoholsüchtig liegen, die Leute, die nicht in ein Hilfsprogramm dürfen, weil sie aus Europa kommen und dafür die Heimatländer zuständig sind. Und sich um die Menschen zu kümmern, die stark sind, die sich belästigt fühlen und so etwas, da gibt's ganz viele. Vielleicht ist meine Aufgabe dann manchmal auch zu sagen, nee, jetzt muss er sich aber auch jemand um diese Menschen kümmern, die da liegen. So. Und Ja, und das macht mich dann schon sehr, sehr, also, und ich glaube, diese Vollbremsung, die dann immer wieder in mir einfach passiert, das hat ganz viel damit zu tun. Ich will jetzt nicht wie Heiner Geißler das ist sagen, aber ja, was hätte Jesus jetzt dazu gesagt? Also, das ist so, das ist so ein bisschen wie diese rote Vollbremsung. Ey, wir laufen in die falsche Richtung. Das sind auch Menschen, die haben auch Gnade verdient, die haben auch, das ist auch der Punkt, wenn Menschen Dinge falsch machen, wenn Menschen so, dann muss es irgendwie, also, Johannes Paul II. Hat nach dem fast tödlichen Attentat auf ihn den Attentäter getroffen, ein Jahr später. So, und das ist so diese Bremse, die dann auch in mir irgendwie passiert. Was meine Partei nicht immer so toll findet, so, ja, und was natürlich dann auch von anderen mir oft zum Vorwurf gemacht wird, dass sich bei mir irgendwie dann doch die Prioritäten verändert hätten, weil diese Menschen sind ja die stören, so, und ja, das ist so. Ich will es überhaupt nicht bagatellisieren und ich bin nicht so platt, dass ich sage, ja, die Mehrheitsgesellschaft hat die Schuld, weil bla bla bla. Nee, dieser Mensch, der da liegt, der hat auch unsere Hilfe verdient.
Wir waren ja eigentlich bei der kirchlichen Trauung, ja. Und dazu wollte ich Sie noch was fragen. Kirchliche Trauungen sind ja in evangelischen Landeskirchen, also in den ersten waren sie 2016 möglich, aber bis heute sind sie nicht uneingeschränkt möglich. In der katholischen Kirche, das haben Sie ganz am Anfang, glaube ich, mal angedeutet, dass Sie damit nicht so einverstanden sind, ist es nach wie vor nicht möglich und in vielen Freikirchen ist es auch nicht möglich. Haben Sie sich in Ihrer Kirche nicht lange Zeit, wenn ich sage 2016 hat das angefangen mit den homosexuellen Trauungen, haben Sie sich nicht lange Zeit diskriminiert gefühlt?
Das ist ähnlich wie bei der Bundeswehr. Also nee, habe ich nicht, muss ich einfach so sagen. Ich war viel eher unglaublich stolz, was diese tolle Hauptkirche in Hamburg da auf die Beine gestellt hat für unsere Trauung, wie die Hauptpastorin dort ihre Predigt gehalten hat. Und also nee, diskriminiert gefühlt habe ich mich da nicht. Und ehrlicherweise, ich muss dort dann auch nicht in dieser Gemeinde bleiben. Also wenn ich jetzt merke, dass da irgend so ein ultrakonservativer, so, also die ja meistens selber mit großen psychischen Problemen geplagt sind, sonst würden sie ja nicht ihre Probleme auf andere Menschen übertragen. So, also wenn das.
Das habe ich gehört, konservative, ja, so. Konservative Prediger haben immer psychische Probleme. Habe ich mehr.
Es hängt ein bisschen von der Art. Wenn ich meinen Glauben ausmache über die Diskriminierung anderer, dann sind das Menschen mit psychischen Problemen. Da bleibe ich dabei. Also das erlaubt auch der christliche Glaube nicht. Ganz eindeutig nicht. Also dann sind wir Alttestamentarier, da können wir gerne drüber sprechen, aber ich spreche ja hier auch über landeskirchliche Strukturen, aus denen ich komme. Und die Vielzahl der Evangelikalen, da kann ich überhaupt nicht zu sagen, weil da haben sie ja so eine Range, deshalb finde ich es auch unfair zu sagen, die Evangelikalen, weil die gibt es genauso wenig. Aber
wir sind
ja
oft auch in Landeskirchen beheimatet.
Absolut.
Das muss man mal sagen.
Und da habe ich aber dann die Möglichkeit, mir auch eine Gemeinde zu suchen, wo ich weiß, dass die Gemeinde als ja höchstes Beschlussgremium in der evangelischen Kirche, als Nukleus, dann auch mich so akzeptiert, wie ich bin.
Hm. Und dennoch war das ja auch nicht immer so. Das ist ja eigentlich eine recht neue Entwicklung, ja, dass homosexuelle Partnerschaften anerkannt werden, auch in der evangelischen Kirche. Aber wenn wir das heute so ein bisschen vergessen haben, weil es so selbstverständlich geworden ist, aber auch früher, also Sie hatten da nie irgendwie Bauchschmerzen, wenn Sie da in den Gottesdienst gegangen sind oder so. Oder gab es mal so eine Zeit des Protests, wo Sie sagen, nee, also da möchte ich, da mit dem Laden möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, das geht gar nicht.
Also den gab es nur ein einziges Mal, das war als Frau Käßmann irgendwie jetzt angefangen hat, während wir als Soldat oder während die Soldaten in Afghanistan waren, diese Soldatinnen und Soldaten zu verurteilen. So, da war für mich so ein Moment, aber dann habe ich mir auch gedacht, wir sind nicht, das ist nicht Roma Locuta, das ist nicht die oberste Evangelie, die rumrennt und allen anderen sagt, was zu tun ist. Also das wollten wir ja gerade nicht mehr in der Reformation.
Ich erinnere mich gar nicht, dass sie die Soldaten kritisiert hat. Ich erinnere mich, dass sie sagte, man solle mit den oder man müsse sich mit den Taliban hinsetzen und beten. Das war so eine Sache, die sie, und es ist nicht das Gute in Afghanistan, das waren so die zwei großen Aufreger, die sie damals produziert hat.
Ja, aber ehrlich, Sender-Empfänger-Prinzip. Wichtig ist nicht, was sie gesagt hat, sondern was bei den Menschen ankam. Und wir haben in Afghanistan gesessen, haben uns das angehört. Und das war ehrlicherweise nicht das, was wir uns an Support gewünscht hätten. Das war so ein Moment, wo ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber nach dem ersten emotionalen Impuls habe ich dann gesagt, nee, also es gibt so tolle Gemeinden, die auch die Soldatinnen und Soldaten unterstützen, das darf ich jetzt nicht von der abhängig machen. So, das war aber so der einzige Moment. Ansonsten habe ich vielleicht immer Glück gehabt, dass ich immer Gemeinden hatte, Pfarrerinnen und Pfarrer hatte, die, für die ich als Mensch wichtig war und nicht, ja, wen liebe ich und welche Kleidung trage ich und wie viele Kirchensteuer zahle ich. So, das war denen nicht wichtig. Und vielleicht hab ich da Glück gehabt.
Frau Kiesmann hält sich auch heute nicht aus der Debatte. Das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Also sie hat jetzt jüngst, glaube ich, sogar gesagt, dass sie gegen die Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferungen nach Israel ist und gegen die in die Ukraine ist sie sowieso. Wie stehen Sie heute so zu Frau Kiesmann?
Nein, das ist ja gut. Die Ute muss ja Geld verdienen. Also so. Und deshalb schreibt sie viele Bücher, produziert ja am laufenden Band. Und wir sind ein Land mit einer, wir sind sehr stolz auf unsere Meinungsfreiheit. Und dann darf ich auch mal, und wenn die Zahlen runtergehen, wird ein nächster Titel, der noch mehr Radikales fordert, geben. Das ist okay. Das ist okay. Eine kluge Frau, die weiß, wie man Geld verdient.
Wir hatten eben schon mal so ein bisschen das Thema gestreift, LGBTQ-Rechte in der Kirche. Ich will dahin mal weg von Frau Kiesmann. Damit hat sie nämlich wahrscheinlich gar keine Probleme. Nun gibt es ja immer wieder, und das wissen Sie als queerpolitischer Sprecher, die Grabenkämpfe zwischen LGBTQ-Bewegung und konservativen Christen. Das betrifft gefühlt 1000 Themenfelder. Das fängt an mit der Ehe. Das wird immer noch, ist jetzt auch in vielen Freikirchen zum Beispiel großes Thema. Wollen wir das machen? Wollen wir das nicht machen? Es gab die Debatte um Homo-Heilungsangebote. Ich nenne das mal so flapsig. Die sind mittlerweile verboten. Genau, Konversionstherapien. Es gab die Debatte um die Ehe für alle, das Adoptionsrecht, Sexualkunde in Schulen, Geschlechtsbilder im Allgemeinen und so weiter und so fort. Wie erleben Sie denn diese Debatten als Christ und als queerpolitischer Sprecher?
Ja, zuerst einmal gebe ich Ihnen einen Tipp, wenn ich das darf. Das habe ich nämlich auch so gemacht. Es heißt eigentlich LGBTIQA2+.
Genau, aber das geht mir nicht so leicht über die Lippen.
Ich würde einfach sagen queer. Gut. So, und wir haben für uns in der SPD-Bundestagsfraktion, wir sind 57 Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser AG registriert haben. Davon nur der kleinste Teil selber aus der Community. Aber die anderen sagen, das wollen wir unterstützen. So, und deshalb haben wir definiert Queerpolitik als alles das, wo wir uns vielleicht um Menschen kümmern müssen oder auch nicht, die vielleicht nicht dem klassischen adenauerschen Familienbild, also Mann, Frau, zwei Kinder, Frau bleibt zu Hause, Mann geht arbeiten, so und lebt mal euer Leben und bitte so. Alles das, was das nicht ist, darüber müssen wir sprechen. Und das haben wir als queer bezeichnet. Und da sind übrigens auch Themen bei, die Heterosexuelle genauso angehen, dass wir es nicht schaffen, mal eine Gesetzgebung zum Thema Leihmutterschaften, weil auch heterosexuelle Paare können manchmal keine Kinder bekommen. So, das kriegen wir in Deutschland aber nicht hin. Dann sagen wir denen, geht in die Ukraine, oh, das geht gerade nicht. So, deshalb geht bitte nach Kanada. Wenn es um Sterbehilfe geht, dann geht bitte in die Schweiz, weil wir es auch nicht schaffen, ein Gesetz hinzubekommen hier. Das geht nicht. Und um solche Themen wollen wir uns kümmern, also zum Beispiel Leihmutterschaften. Was jetzt kommt, ist das Selbstbestimmungsgesetz. Das ist ja auch ein großes Thema. Die Frage ist jetzt für mich hier an der Stelle, welches Recht hat der Staat, sich über Identität oder Liebe von Menschen, also gesetzlich zu erheben. Und ich finde, das hat der Staat nicht, dieses Recht. Und deshalb bin ich dabei zu sagen, auch, und wenn es nur ein Orchideenthema ist, weil es ganz wenige Menschen betrifft, sind Menschenrechtsverletzungen immer Menschenrechtsverletzungen. Und zum Beispiel das Transsexuellengesetz ist eine Menschenrechtsverletzung.
Sie sprechen schon über das Selbstbestimmungsgesetz. Das wollte ich mir noch ein bisschen aufheben.
Ja, okay.
Eigentlich, weil, aber das machen wir gleich noch. Keine Sorge, wir kommen da noch hin. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, ja. Nochmal die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, weil das noch die Kirche betrifft. Und das finde ich auch wichtig, weil wir die ganze Zeit über Kirche gesprochen haben.
Ja.
Also diese Grabenkämpfe zwischen LGBT, queer Community, das kann ich sagen, das ist richtig. Ja. Zwischen queerer Community und konservativen Christen, wie erleben Sie die? Erleben Sie die überhaupt? Kriegen Sie die?
Ja, ich kriege die so ein bisschen mit. Also es gibt ja auch in der queeren Community dann immer so ganz aufgeregte Meldungen und so etwas, die da sind. Aber ich finde, wir sollten mal alle die Hysterie ein bisschen lassen. Also niemand wird Gläubige gewinnen, indem er Menschen ausgrenzt. So, also das hat für mich relativ wenig mit Christentum zu tun. Ich hab da mal so einen Jesus, der hat sogar mit Prostituierten. Ist das nicht furchtbar? Also was fällt dem eigentlich ein mit
Prostituierten?
Ja, ein Skandal. Der hat sogar mit denen gesprochen, ja, und hat sich sogar um die gekümmert. Also diese Grabenkämpfe, ich kann ehrlicherweise nochmal, jeder soll in unserem Land glauben, was er möchte und soll das auch sagen. Ich habe meinen Weg gefunden, ich kann Menschen ermutigen, sich diesen Weg mal anzuschauen, aber es gibt mir nicht das Recht, über die Liebe anderer Menschen zu urteilen. Weder moralisch, noch ethisch, noch sonst irgendetwas.
Aber umgekehrt ja dann auch nicht, weil Sie gerade sagen, es gibt die hysterischen
Umgekehrt absolut auch nicht. So, das sage ich dann auch immer wieder. Also wenn sich so ein ich glaube, das war in dieser, ich weiß nicht, als Hamburger, wie heißt diese Stadt, Bremen? Ich glaube, da gab es irgendwie mal so einen verirrten Geist, der auch von seiner Gemeinde gestützt wird. Ehrlich, solange es nicht gegen unsere Gesetze verstößt, so, also staatliche Gesetze verstößt, soll der doch da erzählen, was er will.
Das ist Latze, Olaf Latze.
Ja, genau. Ja. Also soll er doch da,
ich wusste nicht, dass der aus Bremen.
Ja, soll er doch erzählen, was er will. Also ich muss ihm doch nicht zuhören oder ich mach's als Comedy-Show. Also ich habe großes Mitleid mit diesem Menschen und ich hoffe, er findet irgendwie da auf den Pfad auch des christlichen Glaubens zurück. Hasspredigten, und das sage ich ganz bewusst so, sind nicht gedeckt durch die Lehre, die wir eigentlich vertreten. Sie geht nicht darum, also andere auszugrenzen oder Hass. Also deshalb, ich nehme das als Amüsement wahr, bis es in die Grenze kommt, dass es menschenverachtend ist, dass es strafbar wird. Dann muss der Staat eingreifen. Hm. Aber bis dahin.
Die Frage ist ja immer, wann das beginnt. Ne? Also würden Sie einer Gemeinde das Recht einräumen, zu sagen, wir glauben, oder wäre das für Sie noch im Rahmen des Möglichen, wir glauben schon aus dem biblischen Zeugnis heraus, dass Homosexualität eine Sünde ist, ja, aber natürlich sind alle Menschen bei uns willkommen und so. Also ist ja in dem Stil für Sie gangbar, auch wenn Sie natürlich eine andere Meinung haben, oder also wo ist die Grenze, das ist, also, was ich versuche.
Also für mich ist das gangbar, so, die müssen aber bloß aufpassen, dass sie nicht verschiedene Gemüse nebeneinander züchten, dass sie keine Schweinshaut anfassen, das ist auch ganz wichtig, dass sie bitte ihre Kinder nicht verkaufen und bitte, also das wäre mir dann wichtig, weil das würde gegen Gesetze verstoßen. Ansonsten können die sich selber identifizieren, was sie wollen. Sie können auch die Zahnhöhlen von ehemaligen Reliquienheiligen oder sowas anbeten. Das können sie gerne tun. So, da gibt's große Gebäude, die können sie zumachen. Darin können sie machen, was sie wollen.
Okay. Die theologische Debatte führen wir jetzt nicht.
Nee, aber
Sie haben mich ja nach meiner Meinung gefragt.
Ja, absolut. So.
Das ist
und
ja
ich sage, die dürfen die haben. So, und sie können auch gerne das heilige Spaghetti-Monster anbieten. Mhm. Anbeten. So, das gibt's ja auch. Ne? Also das können die gerne tun.
Ich habe mich vor einigen Jahren, da war Volker Beck noch im Bundestag, mit ihm getroffen. Der hat ja diese Kämpfe, die wir gerade besprochen haben und die Sie gerade auch so ein bisschen lustig beschrieben haben, die hat er ja sein politisches Leben lang geführt, also sich für die Ehe für alle eingesetzt und auch gerade mit konservativen Christen sich vehement auseinandergesetzt. Ich habe mich damals viel mit ihm oder lange mit ihm darüber unterhalten und er ist ja auch selber Christ, er sagt das auch von sich. Und setzt sich jetzt zum Beispiel, sieht man ja auch wahnsinnig für Israel ein und so und ist da einfach sehr engagiert in dem Kontext. Und der sagte mir damals, es ist wirklich, wenn man einerseits sich der queeren Community verpflichtet sieht und andererseits aber auch der kirchlichen, dann sitzt man oft zwischen den Stühlen, weil man irgendwie nicht so genau weiß oder weil die Einschläge von beiden Seiten kommen, so muss man, glaube ich, sagen. Ja, genau, das wollte ich Sie fragen, ob Sie das auch so erleben und wie Sie das erleben.
Also das ist so. Es kommen die Einschläge von beiden Seiten, aber wie gesagt, ich glaube, also ich setz mich nicht, also vielleicht mache ich es mir da auch zu leicht. Also ich setz mich jetzt nicht, wenn ich weiß, da ist jemand aus einem kirchlichen Kontext, der irgendwie gegen jede Form von Selbstbestimmung ist, der sagt, ihr müsst Mann und Frau sein, egal was du empfindest, so, das, weil Gott das so sagt, und dann ist das die Meinung, dann kann ich den ja nicht vom Gegenteil überzeugen. Das Thema, was ich halt habe, ist, das, also in diesen Gemeinden, da sind auch Kinder und die hören das. Und was ist denn, wenn jetzt so ein Kind sich zum Beispiel als homosexuell fühlt oder ein junger Mann oder so etwas und den ganzen Tag gesagt bekommt, dass das Sünde ist, dass das schlecht ist? Wie soll der zu einem selbstbewussten jungen Mann, zu einer selbstbewussten jungen Frau heranreifen? Das ist also schon eine große Verantwortung, die da ist. Ich glaube, die Debatte hatten wir ja vor kurzem. Ich glaube, dass keine Drag Queen irgendwie es schafft, einen Heterosexuellen zum Homosexuellen zu verändern. So glaube ich einfach nicht. Aber das kontinuierliche Einreden von du bist weniger wert, du bist schlecht, das ist schon ein Problem. Auf diese Frage, wie gehe ich damit um? Ich mag einfach keinen Extremismus und den mag ich weder von der einen noch von der anderen Seite. So, und natürlich, ich gerate auch in der queeren Community manchmal an meine Grenzen. Also das, also diese, gestern war ja der internationale Tag der Pronomen. So. Und ich weiß nie, wie ich jemand, der sich als Them They identifiziert, eigentlich ansprechen muss. Das ist für mich immer ein Problem. Da habe ich immer eine tolle Mitarbeiterin, die mir genau sagt, wie ich jetzt formulieren muss.
Da fühle ich mich jetzt gleich weniger schlecht, weil ich das mit dem LGBTQI und so weiter.
Das ist überhaupt, deshalb habe ich kann es ja auch nicht. Deshalb, weil man kann es nur falsch machen. Deshalb habe ich gesagt, queer, damit sind übrigens auch schon wieder ganz viele nicht zufrieden. So. Also man kann es ja nur falsch machen. Bei diesem Pronomen ist es so, ja, da gebe ich mir Mühe, aber das ist dann auch eine andere Sprache, die dann von mir verlangt wird und so. Und da sage ich dann auch, hey, also bitte. Also wir sollten dann schon aufpassen, dass wir untereinander auch noch schlecht machen. Und also wie gesagt, ich muss mich auf beiden Seiten nicht mit Extremistinnen und Extremisten in ihrer Meinung oder mit radikalen Meinungen, um es abzuschwächen, auseinandersetzen.
Vielleicht muss ich es kurz erklären, die Bezeichnung Them und They, weil das auch nicht jeder weiß, möchten manche Menschen für sich angewendet haben, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen.
So, exakt.
Richtig, oder?
Ja, das ist so, wobei es gibt nur noch die ohne Pronomen.
Gut, aber also in diese Tiefen wollen wir uns jetzt nicht.
Genau.
Aber so schnell sind wir beim Selbstbestimmungsgesetz, weil das betrifft ja einen ähnlichen Bereich. Sie haben gerade schon, wollten gerade schon darauf eingehen, weil es für Sie, das setze ich jetzt mal voraus, das entnehme ich dem, ein wirklich wichtiges Thema ist gerade. Wir stehen, soweit ich weiß, vor der ersten Lesung oder vor der ersten Beratung. Wie ist das?
Ja, die erste, also wir versuchen die erste Lesung noch dieses Jahr hinzubekommen, genau.
Okay. Das Selbstbestimmungsgesetz wird das Transsexuellengesetz ablösen, so es denn entsprechend abgestimmt wird, und soll vor allem eines, nämlich den Geschlechtswechsel, vereinfachen. Also für transsexuelle Menschen die Möglichkeit eröffnen, dass sie sich vor Gericht, vor den Behörden relativ einfach einem anderen Geschlecht zuordnen lassen können.
Ja, beim Standesamt, genau.
Beim Standesamt. Mhm. Jetzt gibt es Menschen, zu denen gehören Sie nicht, das weiß ich, die das Ganze durchaus kritisch sehen. Und eine der berühmtesten, die das kritisch sieht, ist Alice Schwarzer. Es tut mir leid, ich sehe in Ihrem Gesicht, dass Ihnen das nicht so passt, aber ich will einmal Alice Schwarzer zitieren, weil ich das doch für sehr, sehr wichtig halte, diesen Einwurf, und weil ich glaube, dass viele Menschen da draußen das vielleicht ähnlich sehen. Ein längeres Zitat. Früher haben wir sprödere Mädchen, die keinen Bock auf rosa Tüll hatten und lieber Fußball spielten, dazu ermutigt, sich einfach dieselben Freiheiten zu nehmen wie Jungen. Heute suggeriert man diesen Mädchen, wenn sie keine richtige Frau sein wollten, seien sie eben ein Mann. Statt der Befreiung von der Geschlechterrolle nun das totale Gegenteil. Zwei Schubladen und nichts dazwischen. Binärer geht nicht, hat sie dem Spiegel gesagt vor einiger Zeit. Können Sie mit dieser feministischen Position was anfangen?
Ich kann sie mir erklären, dass Alice Schwarzer, wie auch viele andere, das sind Frauen, die lange gegen die bei uns ja noch bis vor wenigen Jahren wirklich ganz starke Diskriminierung von Frauen gekämpft haben. So, das kann ich total nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehe, also, und da ist auch mein Respekt da. Also nochmal, bis in die 70er, 80er oder sowas mussten Frauen, wenn sie ein Konto eröffnen wollen, die Unterschrift des Mannes hatten, wenn sie arbeiten gehen wollen. Also was ist, und da haben die gegen gekämpft. Und also das ist wirklich ganz toll. Was ihnen aber nicht das Recht gibt, jetzt andere Gruppen, die marginalisiert sind, in ähnlicher Form zu dominieren, wie das damals die Männer mit den Frauen gemacht haben. So, da hört das auf. Und deshalb, also bin gar nicht sauer auf Alice Schwarzer, also auch die muss ja ihre Emma verkaufen, so, und deshalb, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Also woher diese Angst kommt, woher das Gefühl kommt, du hast das Recht, diesen Menschen etwas zu verbieten.
Naja, die Angst ist ja, die formuliert sie ja eigentlich relativ klar. Es war noch nie so leicht, als Frau nicht Frau sein zu müssen, um das mal flapsig auszudrücken. Also ich kann heute, oder wenn das Selbstbestimmungsgesetz so kommt, dann kann ich als Frau sagen, ach, ich will aber eigentlich nicht so gerne Frau sein, weil ich habe so ein paar Attribute, die passen nicht so dazu. Dann bin ich halt nicht eine Frau, die ein bisschen anders ist, sondern dann bin ich ein Mann.
Also
das ist die feministische Sorge.
Also ist nochmal, um es jetzt einmal klar zu sagen, deshalb glaube ich auch, dass es hier um, also es wird sich nichts ändern zum TSG, zum transsexuellen Gesetz. Es gibt nichts Neues. Das einzig Neue ist, dass der Weg weniger menschenverachtend ist. Also mit psychologischen Gutachten, wo ich darstelle, wie oft ich mich selber befriedige und so etwas. Also das ist hoch ehrverletzend, höchst persönlich und muss von Leuten geprüft werden, die das gar nicht prüfen wollen beim Standesamt. So, also das ist einfach, also diesen Teil nehmen wir weg. Das Ergebnis ist exakt dasselbe wie jetzt, dass ich meinen Geschlechtseintrag ändere. Und das kann ich übrigens auch nur alle 15 Monate machen. Auch das kommt dazu. Also es gibt ein Jahr Wartezeit und dann eine Anmeldefrist beim Standesamt. So ist der jetzige Gesetzentwurf. So, das heißt, mal schnell dahin zu gehen und das zu ändern, das ist nicht so. Das sind schon höchstpersönliche Entscheidungen, und das Ergebnis ist ausschließlich die Änderung des Geschlechtseintrages, wie heute beim transsexuellen Gesetz auch. Hm. Insofern verstehe ich die Hysterie und ich verstehe es einfach nicht.
Ich glaube, eine wichtige Änderung gibt es schon, nämlich, dass das mit 14 Jahren schon möglich ist, mit Zustimmung der Eltern oder sogar gegen die Zustimmung der Eltern, wenn ein Gericht das entsprechend entscheidet.
Ich weiß, es ist eine der Urban Legends, die darum hängt, das transsexuelle Gesetz hat gar keine Altersgrenzen. Also im Transsexuellen Gesetz finden sie gar keine Altersgrenzen. Das heißt, die werden jetzt überhaupt erstmal eingeführt, dass man sagt so. Und ehrlich, ein Familiengericht kann alle elterlichen Entscheidungen aufheben. Nicht nur beim Transsexuellen Gesetz. Ein Familiengericht in Deutschland kann alle elterlichen Entscheidungen aufheben. So, deshalb sind das beides keine Neuerungen. Die Neuerung ist vielleicht, dass wir überhaupt mal regeln, wie das bei Kindern und bei Jugendlichen gemacht werden sollte. Das TSG tut es nicht.
Wäre trotzdem die Frage für mich, warum 14? Ist es nicht, also ich stelle mir immer die Frage, wer war ich mit 14? So, wusste ich mit 14, wer ich bin, wie ich mich fühle, wo ich mich einsortiere? Ja. Ich glaube nicht, wenn ich mich recht zurückerinnere. Mhm. Und ja, also ich glaube, die Frage darf man schon stellen, warum zieht man die Grenze nicht bei 18, bei der Volljährigkeit? Warum schon mit 14?
Also hier geht es auch um beschränkte Geschäftsfähigkeit und so weiter und so fort, aber die Eltern müssen zustimmen und es ist inzwischen, also sehr, sehr viele Psychologen, Ärzte, mit denen wir sprechen, sagen, dass durchaus auch Kinder schon wissen, ob sie sich in ihrem Geschlecht glücklich fühlen oder nicht, also mit 14 das schon wissen. Und deshalb ja auch nochmal dieser elterliche Vorbehalt und in den wenigen Fällen, in denen das auseinandergeht, da kann dann das Kind auch vor das Familiengericht gehen. Aber das Kind ist auch kein Objekt, also ist nicht Eigentum der Eltern. Sondern wir sagen, wir haben die Kinderrechtskonvention auch unterschrieben, dass auch Kinder eigenständige Menschen, eigenständige Lebewesen sind, die auch eigenständige Entscheidungen treffen dürfen. Und wenn die sich unterscheiden von den Eltern, so, dann gibt's das Familiengericht, das sich darum kümmert. Hm. Aber nochmal, wir haben das erste Mal eine Grenze eingezogen. Derzeit gibt es gar keine Grenze in dem Gesetz.
Okay. Ich wollte eben noch anführen, dass Kinder trotzdem nicht die gleichen Rechte in dem Sinne haben wie Erwachsene. Sie dürfen nicht Auto fahren, sie dürfen nicht wählen. Also gibt's ja diverse Einschränkungen.
Das ist so, aber wenn es um sie selber geht, sollte man schon mal, also wir können gerne Kinderrechtskonventionen sowas unterschreiben und sagen, du hast als Kind aber nicht das Recht, über dich selber entscheiden zu dürfen. Das halte ich ehrlicherweise für falsch, aber da sind Sicherungen eingezogen, weil wir gesagt haben, wir definieren jetzt mal Altersgrenzen, die schon sicherstellen, dass in den wenigen Fällen, denen das auseinandergeht. Übrigens haben wir ja auch eine Regelung eingezogen, die beinhaltet, wenn die Eltern die Entscheidung gegen den Willen des Kindes treffen wollen. Dass solche Fälle gibt's ja auch, dass die Eltern sagen, nein, du bist ein Mädchen. So, und da haben wir auch Sicherungen in die andere Richtung eingezogen.
Also Sie stehen voll und ganz dahinter, höre ich darauf.
Also ich habe relativ viel an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet. Ich finde, er bleibt an manchen Punkten hinter seinen Möglichkeiten zurück. Es gibt Dinge, die ich im Gesetzentwurf der Bundesregierung noch verändern möchte. Also wie gesagt, das ist ja der Entwurf der Bundesregierung, der uns jetzt vorgelegt wird. Und der Deutsche Bundestag wird sich ja erst damit befassen. Und ich finde, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir verändern müssten.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen.
Ja.
Und dann können wir das Thema auch hinter uns lassen.
Da können wir sehr gerne noch ganz viel drüber sprechen.
Ja. Nämlich ein Punkt, an dem sich auch viel Kritik aufhängt, ist das sogenannte Hausrecht. Nämlich die Möglichkeit von zum Beispiel Fitnessstudio-Betreibern oder Sportvereinsleitern zu entscheiden, ob er zum Beispiel eine Transperson oder eine Person, die das Geschlecht gewechselt hat, in die Umkleidekabinen der Frauen lässt, so sich diese Person denn als Frau zuordnet und so weiter. Da gibt's viel Kritik dran, witzigerweise von beiden Seiten oder interessanterweise von beiden Seiten, witzig ist es ja nicht. Die einen sagen, dass ein Fitnessstudio-Betreiber das machen kann, ist in sich schon transfeindlich, weil es voraussetzt, dass er davon ausgehen könnte, dass da irgendwie Gewalt passiert oder dass da Übergriffigkeiten stattfinden von diesen Transpersonen. Und die andere Seite, namentlich die Union, sagt, da werden Schutzräume von Frauen verletzt, wenn man zum Beispiel Männer, die sich als Frau definieren, in Frauen umkleiden lässt. So, lange Erklärung, kurze Frage. Können Sie das nachvollziehen, was die Union sagt? Können Sie das nachvollziehen, was die Gegenseite sagt, nämlich dass es transfeindlich ist? Wo stehen Sie?
Also ich bin erstmal sehr gespannt, wer in der Union sich mit dem Thema befasst, ob die überhaupt Menschen haben, die sich um Queerpolitik kümmern. Ich habe in den letzten 2 Jahren niemanden davon getroffen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, die Kritik entzündet sich ja daran, dass es in dieses Gesetz aufgenommen wird. Also dass man da reinschreibt, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt, das Hausrecht gilt. Ich kann auch da reinschreiben, die Straßenverkehrsordnung gilt. Also es ist unsinnig. Das hat, glaube ich, die Kollegen aus dem Justizministerium von der FDP haben das reingeschrieben, um so ein bisschen, ey, keine Angst, das gilt alles weiter. Aber es gelten alle anderen Gesetze weiter. Also deshalb ist das für mich ist das rein deklaratorischer Natur. führt aber dazu, dass es so ein großes Misstrauen atmet. So, das ist auch das, was ich an dem Gesetzentwurf so ein bisschen kritisiere. Also Transsexuelle wollen Frauen vergewaltigen. So, das ist das, wenn ich da in so einem Gesetz so viele Erwähnungen, also vor diesem Hintergrund reinbringe, dann diskriminiert das tatsächlich wieder eine ganze Gruppe von Menschen. Ich glaube, dass wir haben ein großes Problem mit Vergewaltigungen, aber ich glaube, das sind in den wenigsten Fällen Transpersonen, die das durchführen. Deshalb finde ich das falsch, das da reinzuschreiben, mit den Schutzräumen. Ich glaube, wir brauchen ein Gesetz, das, wenn ich nochmal einen Schritt zurück darf, wir haben so viel Verzweiflung, so viel Depression, so hohe Suizidraten bei transsexuellen Jugendlichen, bei transsexuellen Menschen. Es ist richtig wichtig, dass wir uns da kümmern. Das sind die im Augenblick in unserer Gesellschaft mit am meisten diskriminiert werden. Es gab nie so viele queerfeindliche Übergriffe in Deutschland, wie das heute der Fall ist. Führt vielleicht auch die ein oder andere Diskussion zu, und wie sie geführt wird, dass nämlich Transpersonen gleich Vergewaltiger sind. Deshalb, also ja, Schutzräume müssen sichergestellt werden, das ist so, aber zum Beispiel haben sich ja die Vereine der Frauenhäuser und sowas haben sich massiv für dieses Gesetz ausgesprochen. Also ich kenne relativ wenige, die das kritisiert haben, diesen Gesetz, und sagen, das, was wir jetzt haben, ist so menschenverachtend und führt so viele Menschen ins Unglück. Und die Schutzräume, die es gibt, ja, es gibt dieses AG, also das allgemeine Gleichbehandlungsrecht gilt weiter, aber das Hausrecht gilt auch weiter. So, und ja, vielleicht muss man dann in öffentlichen Bädern vielleicht nochmal einen Umkleideraum zur Verfügung stellen, weiß ich nicht. Wird aber dann in der Umsetzung des Gesetzes zu fragen sein. Aber das darf doch nicht dazu führen, so ein Generalverdacht, dass man das überhaupt nicht macht.
Ich glaube ja gar nicht, dass der Generalverdacht das Problem ist, beziehungsweise, dass der überhaupt so direkt daraus zu Schlussfolgern ist. Ich glaube eher, dass das Problem bei der Empfängerseite, sage ich mal, liegt. Also nicht das Problem, sondern dass die Empfindlichkeit da liegt. Also wenn eine Frau, die vielleicht auch Gewalterfahrungen gemacht hat, sie kennen das Argument, in einen Schutzraum geht und dann da jemanden trifft, der für sie offensichtlich wie ein Mann aussieht, aber sich selber nicht als solchen definiert, dann hat ja diese Frau also das Problem im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie nämlich dann Angst bekommt, möglicherweise. Also das bedeutet ja gar nicht, dass es die Person ist, ein Vergewaltiger oder eine Vergewaltigerin, sondern das bedeutet, da wird was getriggert in einer schutzsuchenden Person. Also andersrum würde ich es eigentlich sehen. Und da kann ich das Problem tatsächlich verstehen.
Also ich glaube, dass der Fall ist schon fast hypothetisch. Also man muss ja dann wirklich diese Konstellation finden, ein öffentliches Bad, wo dann und dann die traumatisierte Frau und dann eine Transperson, die biologische Geschichte, also die Transition noch nicht hinter sich hat. Also das sind ganz, ganz, ganz viele Wenns, und ich glaube, diese Konstellation wird einfach da. Also ich glaube, das ist eine theoretische Konstellation. Ich weiß aber nicht, ob es richtig wäre, Transfrauen zum Beispiel dann zu sagen, du bist zwar eine Transfrau, du gehst jetzt bitte in die Männer umkleiden, so, und erlebst da genau dasselbe. Aber ehrlich, ich glaube, das kann man lösen. Also meine Mama hat selber in einem Schwimmbad gearbeitet, in einem öffentlichen Schwimmbad. Und ja, da wird man, ich bin mir sicher, da wird man Lösungen finden. Aber das rechtfertigt nicht diese kontinuierliche Diskriminierung, die wir jetzt haben an der Stelle. Vielleicht ist es dann auch mal eine gesellschaftliche Herausforderung.
Da sprechen Sie was an, was auch meine letzte Frage wäre. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie kommen vom kleinen Ort, Rheinischen.
Ja.
Und wir haben gerade auch, wie wir darüber sprechen, gemerkt, oder ich auch wieder aufs Neue gemerkt, wie komplex dieses Thema ist, wie schwierig das ist, wie schwierig auch das Wording ist. Also, dass man passt ja permanent auf, dass man kein falsches Wort benutzt, und dann benutzt man aber doch ein falsches Wort oder so. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn Sie mit Leuten bei Ihnen auf dem Dorf sprechen, ich weiß nicht, wie oft Sie da noch sind, wie erklären Sie solche Themen? Wie erklären Sie denen, welche Worte wann zu benutzen sind? Und wie erklären Sie denen, warum transsexuelle diskriminiert werden, warum das gerade wichtig ist? Wie sprechen Sie mit Leuten, die sich jetzt nicht jeden Tag damit mit Queerpolitik beschäftigen?
Ja, also auch bei mir ist es so, dass ich mich zwar jeden Tag damit beschäftige, aber es ist eines meiner Hauptthemen. Also ich bin dann auch Verteidiger und Menschenrechtler und Ähnliches. So, aber Diskriminierung bleibt Diskriminierung, und ich arbeite daran, dass unsere Gesellschaft möglichst wenig Diskriminierungsopfer erleiden kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir das tun. Und das ist doch auch wieder diese ganze Gender-Debatte. So, ich habe in meiner Behörde, die ich hatte, habe ich irgendwann festgestellt, da sind Frauen. Also da arbeiten Frauen, sogar mehr Frauen als Männer, weil die Bezahlung so schlecht ist im öffentlichen Dienst. Das ist so, ist oftmals Zweiteinkommen. So. Und dann habe ich es halt gewagt zu sagen, dass wir in Zukunft sagen, wir sprechen Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, und daraus wurde dann eine Volksinitiative, die sagt, also nein, also generisches Maskulin. Ja, nee, es gibt Frauen. So, das ist ja selbst, also ja, vielleicht bei manchen dieser Gender-Aktivisten nur in der Fantasie. So, aber und deshalb, und da sage ich dann auch, das ist ehrlicherweise nicht unser Hauptthema, aber es wird gerade von interessierten Kreisen dazu gemacht. Eigentlich könnten wir, nochmal, das Ergebnis ist dasselbe im transsexuellen Gesetz und es wird jetzt so eine pseudoreligiöse Debatte darüber aufgemacht. Es geht um eine kleine Gruppe von Menschen, die echt diskriminiert wird, das werden wir abstellen. So, und das könnten wir eigentlich auch so machen, weil das Ergebnis ist genau dasselbe wie jetzt. Es geht nur um den Weg zu diesem Ergebnis. Und da haben wir ein sehr gutes Gesetz, einen sehr guten Gesetzentwurf erarbeitet, dem ich finde, noch ein paar Sachen verändert werden müssen. Dann ist das Thema durch. Und jetzt lass uns wieder zu dem Thema kommen, was die Mehrheit der Menschen betrifft. So, und das ist, aber das rechtfertigt doch nicht, dass wir hier Gruppen haben, die kontinuierlich diskriminiert werden. Und ehrlicherweise, was die Sprache angeht, das ist doch im kirchlichen Kontext auch immer genau aufpassen, weil ich sage an manchen Stellen. Also, ja, also.
Zum Beispiel?
Es ist auch ein Unterschied, ob ich Kopten vor mir habe, römisch-katholische, evangelische, Herr Pastor, Frau Pfarrerin, so, Monsignore, Eminenz, was weiß ich. Und also das ist doch, also da muss ich ehrlicherweise auch aufpassen, welchen Kirche hat doch auch einen Sprachcode oder kirchliche Gemeinschaften oder Religion haben auch einen Sprachcode, haben auch einen Soziolekt, so Bundeswehr. Der AKÜFIBB, also der Abkürzungsfimmel der Bundeswehr, so, die haben auch ein Soziolekt. Und dann sagt man plötzlich, aber weil das jetzt hier aus der queeren Community kommt, ist das ganz schlimm. Ja, ich kann es nicht, ist mir zu viel. So, aber genauso ist es mir zu viel in anderen gesellschaftlichen Gruppen.
Nochmal die Frage, wie begegnen Ihnen die Menschen da im rheinischen Dorf und wie?
Ja, sogar im Bergischen, also im das Bergischen, ist nochmal kleiner.
Wie begegnen die Ihnen da und wie erklären Sie das?
Also genauso wie ich es gerade getan habe, das ist nicht das Hauptteil, aber wir müssen versuchen, unsere Gesellschaft zu einer möglichst diskriminierungsfreien zu bekommen. So, und diese Menschen werden diskriminiert. Und das müssen wir abstellen. Und dann lass uns wieder zu anderen wichtigen Themen kommen. Das akzeptieren die auch meistens.
Super. Herr Drossmann, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ich habe viel über Wording und Framing und so weiter gelernt und welche Worte ich wie zu verwenden habe. Vielen Dank. Ja, es war schön, mit Ihnen über Kirche, Militär und Queerpolitik zu sprechen.
Ja, und das nächste Mal machen wir es noch über Frieden und über Abrüstung und über Menschenrechte. Okay?
Machen wir.
Danke.
Gut.